Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des fast täglichen WM-Podcasts mit Yalcin Imre, das bin ich. Und da ich nicht nur mit mir alleine reden will, habe ich auch heute wieder zwei Gäste. Zum einen wäre da Frank Helmschrott.
Hi.
Und da wir beide uns ja nicht genug sind, haben wir noch einen dritten im Bunde. Michael Wojcik ist dabei, hallo.
Servus.
Hallo Micha.
Hi.
Wir sollten uns natürlich erstmal den Leuten vorstellen, daher möchte ich erstmal Frank, dich bitten, vielleicht ein paar Sätze zu dir zu verlieren.
Ein paar Sätze zu mir, oh je. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich als Helmi bei Twitter oder als Frank beim Fehlpass-Podcast.
Ja, da war was.
Da war was.
Ein, zwei Mal,
genau. Ja, das ist eigentlich weitestgehend alles. Ich komme aus Bayern in der Nähe von München, bin eigentlich Bayern-Fan, natürlich jetzt während der WM erstmal Deutschland-Fan und ja.
Okay. Micha, was gibt's zu dir zu sagen? Wo kann man dich im Internet finden und überhaupt?
Finden kann man mich fast ausschließlich nur auf Twitter, wenn man mich nicht gerade auf Facebook hat. Da bin ich unter dem Nickname SilenceFCB unterwegs. Für die richtige Schreibweise einfach kurz im Text nachschauen.
Ja, genau, wird alles noch verlinkt.
Genau, super. Und neuerdings ja auch als Spielleiter der großartigen Tweet-Cup-Kick-Tipp-Runde bei Twitter.
Stimmt, kann man da noch mitmachen?
Da kann man jederzeit noch einsteigen, wenn man noch Chancen sieht, sich da aufzuholen. Kein Problem.
Gut, dann werde ich die auch in noch den Shownotes verlinken.
Genau. Ja, ich wohne in Mainz, bin Bayern-Fan seit frühester Grundschulzeit und aber auch generell sehr Fußball interessiert. Und dementsprechend bin ich bei der WM natürlich auch dabei, versuche so viele Spiele wie möglich zu sehen und dann meinen Senf dazuzugeben. Und das habe ich heute vor.
Ja, freut mich.
Ja.
Super. Genau, ich hoffe, du hast genug Senf dabei. War ja wirklich eine Menge los am zweiten Spieltag, muss man ja sagen. Spanien, was komplett überfahren wurde von unglaublichen Holländern, ja. 5-1. Aber da reden wir gleich drüber und auch über die anderen Spiele natürlich. Aber der Helmschrott wollte ja eigentlich was Aktuelleres einstreuen. Und zwar ging es um irgendwelche Reisen von irgendwelchen Menschen.
Ja, am Ende wird's wieder mir in die Schuhe geschoben, natürlich. Ja,
du hast damit angefangen.
Ja, Aktualität hat uns quasi eingeholt. Heute Morgen wurde vermeldet, dass Franz Beckenbauer nicht zur WM fährt. Das ist jetzt zwar natürlich nicht wirklich wichtig für uns, aber schon so ein bisschen interessant, natürlich der ganze Kontext dieser Geschichte. Franz Beckenbauer sollte ja von der FIFA-Ethikkommission befragt werden und hat nach eigener Aussage die Befragung mehr oder weniger abgelehnt, weil ihm, ich meine, er hat von 130 Fragen gesprochen, in Englisch präsentiert wurden und nicht in Deutsch und ihm die Antwort auf Deutsch mehr oder weniger untersagt wurde. Die FIFA behauptet das Gegenteil und hat ihn jetzt daraufhin erstmal provisorisch für 90 Tage von allen offiziellen Fußballaktivitäten oder wie es konkret formuliert wurde, ist mir jetzt gerade nicht bekannt, aber so ähnlich ausgeschlossen.
Genau, er darf zum Beispiel auch nicht mehr sein Amt als Ehrenpräsident des FC Bayern ausüben, was auch immer man da tut. Als
ist das tatsächlich so? Ich dachte, das wäre nur eine komische Reaktion von ihm gewesen. Ja, also es ist ja irgendwie, ist doch grotesk, oder?
Ich meine, also wenn es wirklich so ist, wie er es beschreibt, dann kann ich das verstehen, dass er die Fragen auf Deutsch haben will, weil es geht ja immer um juristische Konsequenzen und da kommt es halt auf jedes Wort auch irgendwie an. Und klar ist Englisch also Weltsprache und FIFA ist international, aber wenn es halt wirklich 130 Fragen sind und der Franz ist ja, glaube ich, nicht der souveränste im Englisch.
Ja, Micha, gibt es denn keine englischen, also englisch sprechenden Anwälte mehr?
Das wollte ich gerade sagen. Also wir sprechen doch jetzt von einem der erfolgreichsten vermarkteten.
Er hat sehr, sehr viel
Fußballmenschen
Geld.
Der letzten Jahrzehnte. Der hat Anwälte und Geld und macht Verträge und reist seit Jahrzehnten in der Welt rum und spricht Englisch. Er mag ja vielleicht selber nicht sonderlich sicher sein, aber das ist lächerlich. Zumal die FIFA angeblich die Fragen in Deutsch und in Englisch präsentiert hat, nach eigener Aussage.
Naja.
Was das irgendwie noch fragwürdiger macht.
Ja, das Ganze, also da gibt's so vieles, was ich so schlimm dran finde. Wir sollten uns auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber
Sagen wir da einfach mal so, es passt zum Bild, das Franz in den letzten Jahren abgegeben hat.
Ja, oder? Aber ich weiß nicht, wie ging der Spruch, wer mit solchen Leuten ins Bett steigt, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwie was mitnimmt oder so. Also wie lange er schon da dabei war oder ist bei dem ganzen FIFA-Zirkus, FIFA-Exekutivkomitee und so weiter. Also das Katar-Geschichte, da wissen wir alle, dass das nicht mit sauberen Mitteln über die Bühne gegangen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwas zu verbergen hat, ja. Ich sage nur, jetzt wirklich überraschen würde es mich nicht. Das ist das eine. Das andere ist, wie abgehoben Beckenbauer wirkt, ja. Also, sich dann, diese Befragung am Thema Sprache festzumachen und dann irgendwie zu ignorieren, das passt irgendwie so zu dem Bild, was ich so von ihm habe. Er schwebt so über allen Dingen, ihm kann keiner was und dann, ja, dann antworte ich halt nicht, wenn es nicht auf Deutsch ist. Also ja, und
sagen wir so, die weitere Entwicklung wäre jetzt spannend, also was bei den Untersuchungen dann rauskommt. Also wenn er wirklich dann die Fragen auf Deutsch vorliegen hat und dann trotzdem blockiert, dann ist ja irgendwo Dreck am Stecken, das kann man ja fast schon dann mit Sicherheit behaupten.
Ja, genau, das wurde irgendwie gar nicht gefragt, fand ich auch von den Medien gestern. Ich glaube, Olli Kahn ist drauf angesprochen worden nach dem Spiel. Ja, wir wollen hier über Fußball reden. Und auch, glaube ich, auch danach im Heute-Journal, beziehungsweise im Heute, hieß es nur so, ja, die Lichtgestalt, das will die FIFA nur ablenken, indem sie jetzt quasi ihn in die Öffentlichkeit zerrt. Das war ein also, Opfer. Ja, da ist irgendwie auch in den Medien, finde ich, nicht so, werden da nicht die richtigen Fragen gestellt. Und
nö, nee, natürlich nicht. Das ist ja auch mit Teilen der Medien ist er doch auch seit Jahren verbandelt. Also ja, jetzt ja, klar, aktuell mit Sky, früher mit Bild und sonst wo, da tut doch jetzt keiner irgendwie gegen Beckenbauer erstmal wettern, solange es nichts Handfestes gibt. Und das ist ja im Moment tatsächlich nur der Status ist, die FIFA hat Fragen, die Ethikkommission. Und es scheitert schon an der Beantwortung. Und damit drückt er sich natürlich ein fragwürdiges Licht, ja. Weil es wäre eigentlich in seinem Sinne und hätte er, also man könnte sich jetzt so denken, hätte er da nicht irgendwelche inhaltlichen Schwierigkeiten mit der Sache, dann könnte er doch die Fragen einfach beantworten und den Ball flach halten. Aber nee, er sorgt mehr oder weniger bewusst, das sage ich einfach mal so, weil der ist seit Jahren Medienmensch, der macht das alles bewusst, sorgt er da für öffentlichen Trubel in der Hoffnung, so sieht's für mich aus, da irgendwie rauszukommen. Aber das ist halt alles ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Und ja, wie ihr schon sagtet, vielleicht sollte man dem einfach nicht zu viel Aufmerksamkeit beimessen. Aber ich glaube, dass es schon so im Kontext dieser ganzen Katar und Bestechung und ja. Korruption und sowas, ist es einfach ein Thema, das für den Fußball auch relevant ist, auch wenn es nicht direkt mit dem Fußballspiel zu tun hat.
Es könnte zumindest relevant werden, wenn es wirklich, wenn wirklich was aufgedeckt wird, was die Vergabe nach Katar natürlich obsolet machen würde. Dann gibt es neue Ausrichtungen, gibt es neue Wahlen und es werden auch personelle Konsequenzen dann ja fast unvermeidlich sein.
Das wäre wünschenswert. Ja. Also die personellen Konsequenzen.
Ja. Naja. Und die WM in Katar brauche ich auch nicht wirklich. Also.
Ja. Gut, da müssen
wir. Das ist vermutlich ein Thema für eine eigene Folge.
Richtig, nicht nur eine. Nee, aber bleiben wir doch bei dieser WM, die eigentlich spannenderes und interessanteres Gefühl zu bieten hat. Gestern, was für ein Paukenschlag. Schon am zweiten Spieltag. Der Weltmeister geht mit 5:1 gegen Holland unter. Micha, wie stark war eigentlich Holland?
Naja, sie waren so stark, dass Spanien nicht mit ihnen klargekommen ist. Das hat mich so ein bisschen an das Halbfinalspiel zwischen Bayern und Real Madrid erinnert. Die einen versuchen Ballbesitz und Kontrolle im letzten Angriffsdrittel und die anderen überfallen einfach bei Konter das Mittelfeld und gehen dann in die 1-gegen-1-Situationen und kommen dann zum Abschluss mit 2-3 Pässen. Und das war gestern irgendwie ähnlich anzusehen, fand ich. Und das hat Spanien völlig überfordert. Also das Mittelfeld hat keinen Zugriff, wenn man mal so das sagen will. Und Holland war eigentlich durchgängig viel gefährlicher, das ganze Spiel. Und das, finde ich, sagt schon viel aus, was so die gegensätzlichen Taktiken betrifft. Auf der einen Seite Tiki-Taka und hier Kurzpass und den Ball quasi ins Tor tragen. Und auf der anderen Seite einfach zack nach vorne, vertikales Spiel und so schnell wie möglich den Abschluss suchen. Mhm. Und das war gestern dann wohl das Rezept, was die Spanier dann wohl entzaubert hat und wo sie sich was einfallen lassen müssen, denke ich. Mhm.
Das hat ja aber auch fast schon wie gewohnt, muss man ja sagen, hat das ja schon angefangen. 2010 gab es ja auch eine große Chance für die Holländer, die Robben zum Beispiel nicht reingemacht hat. Mhm. Jetzt hat das Sneijder eigentlich eine relativ gute Position vor dem Tor beim Stand voll 0-0 und Casillas hat gehalten. Und dann ist ja Spanien in Führung gegangen durch einen Elfmeter, Frank. Wie hast du den gesehen?
Tja, also natürlich im Nachhinein wissen wir, das war eine Fehlentscheidung.
Nee, ich meine jetzt während, ja klar, aber im Spiel so. Also wie war deine Reaktion?
Im Spiel war eigentlich auf den ersten Blick hat's tatsächlich nach Elfmeter ausgesehen. Genau, aus der Perspektive, aus der man es zuerst gesehen hat, hat er den Fuß erwischt. Es hat in der zweiten Wiederholung, obwohl die Perspektive eigentlich Ähnliches sagte, dann schon ein bisschen, oder in der ersten Wiederholung auf den zweiten Blick schon ein bisschen seltsam ausgesehen, weil es so ein bisschen so aussah, als hätte er seinen Fuß da bewusst nochmal reingesteckt, um ihn dann weggezogen zu bekommen. Und jetzt wissen wir ja tatsächlich, er hat ihn nicht mal weggezogen bekommen. Also war natürlich eine Fehlentscheidung dann am Ende. Und vielleicht dazu gleich noch ein Satz. Wir werden ja sicherlich noch mehr auf das Thema Schiedsrichter zu sprechen kommen, aber ich glaube, das war auch ein Grund, weshalb der Holland-Sieg dieser WM im Moment ganz gut tut, weil dieser extreme Sieg gegen die Spanier, weil die Schiedsrichter dann einfach nicht mehr das einzige große Thema sind im Moment. Weil tatsächlich war die Schiedsrichterleistung gestern ja insgesamt wieder so, dass man sagen hätte können, okay, da haben wir das Thema vom ersten Spieltag gleich wieder auf dem Tisch.
Also da war ja zum Beispiel auf der anderen Seite bei einem hohen Ball von Holland, wo der Casillas angegangen im Fünfer von Persie, glaube ich.
Bei dem 3-1 war das, oder?
Genau, 3-1. Ja. Und da könnte man jetzt auf ausgleichende Gerechtigkeit plädieren. Aber ja, dieses Tor hat ja dann sehr viel dazu beigetragen, dass eigentlich Spanien, sie mussten quasi mehr nach vorne machen, wirkten irgendwie zu hektisch und irgendwie planlos. Und die Holländer haben einfach weiter ihr Spiel durchgezogen.
Ja, ich glaube allerdings auch, dass schon das 2-1 hat man Spanien schon sehr stark angemerkt, dass sie damit nicht umgehen konnten.
Das Robbentor.
Das Robbentor, genau. Eines der beiden grandiosen Robbentore. also Spanien hat definitiv, wie ihr schon sagtet, habt ihr eigentlich schon alles dazu gesagt, von Anfang an Probleme mit den Niederländern gehabt und haben es auch durch den Rückstand dann überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. War ein total kurioses Spiel irgendwie. Vor allem, weil man die Spanier so gar nicht kannte, ja. Die Spanier waren in den letzten Jahren immer so Herr der Lage zu jedem Zeitpunkt so. Die haben zwar das Auftaktspiel der letzten WM auch verloren, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise und irgendwie hat da keiner lang drüber gesprochen.
Müssen wir nach dem Spiel auch über Casillas reden, nehme ich an. Der sah wirklich, zumindest in zwei Situationen würde ich sagen, das geht auf seine Kappe.
Ja, wobei ich ehrlich, also ich bin bei Torhütern immer so ein bisschen weg davon, hinterher zu sagen, man muss jetzt darüber diskutieren, weil das sind halt Fehler und das ist ein Scheißtag. Und wenn dann ein Spiel auch noch so läuft, dann passieren halt auch noch die dümmsten Fehler. Ich würde ihn da jetzt ungern in Schutz nehmen, so wirklich, aber ich würde auch eigentlich ihn nicht jetzt generell in Frage stellen. Also
das 4-1, klar, das sieht man immer blöd aus als Tormann, wenn der Ball einem verspringt und dann kam ja Van Persie direkt schon an und verwandelt das Ding. Aber auf was spielst du noch an? Welche andere Fehler, den er gemacht haben soll?
Naja, beim 5-1 meinst du? Ja, das auch und beim 3-1, finde ich, selbst wenn Van Persie nicht dran gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er den Ball gekriegt hätte. Der wäre unten drunter durchgesprungen.
Das ist aber ein bisschen arg spekulativ, oder? Weil Van Persie hat ihn schon so angegangen, dass er den linken Arm nicht mehr hochnehmen konnte. Und wenn er den ausgestreckt hätte, dann wäre er dran gewesen, meiner Sache. Also, das, wie gesagt, sehr spekulativ, aber da würde ich jetzt keinen eindeutigen Torwartfehler erkennen. Das war schon vorrangigen Schiedsrichterfehler, meines Erachtens.
Bei 5:1 fand ich sehr interessant. Da war ja dieser lange Ball auf Robben, wo er da diesen unfassbaren Sprinter noch ansetzt.
Oh, ja.
Ich glaube, war das gegen Ramos oder gegen Piqué? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Gegen Ramos.
Gegen Ramos, genau. Und der läuft mir quasi hinterher, dann kommt Casillas raus und Ramos geht einfach vorbei und stellt sich irgendwie auf die Linie. Und lässt dann Robben quasi im 1 gegen 1 gegen Casillas stehen. Klar sieht er blöd aus, aber warum der Verteidiger da den Robben dann trotzdem alleine lässt, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da geht mindestens 50% des Fehlers auf Ramos Kappe, würde ich da mal sagen.
Also, ja, Ramos hat den ja auch nochmal abgefälscht dann.
Das war 2:1, glaube ich, wo er abgefälscht hat. Beim 5:1 ist er beim Robben vorbeigelaufen
und hat sich auf die Linie gestellt. Beim 2:1 war das, ja.
Das war jetzt nicht so die glücklichste Abwehrleistung, fand ich. Aber gut, 5:1 ist jetzt auch nicht so das spielentscheidende Tor gewesen. Ja.
Nein.
Witzig war es, ich habe es in der Kneipe geschaut, die relativ voll war. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass wenn Holland spielt, dass der Großteil eigentlich dann gegen Holland normalerweise ist in Deutschland.
Ja.
Und das war gestern mal so gar nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass endlich mal die spanische Dominanz irgendwie mal eingeschränkt wurde. Die Zuschauer sind gut abgegangen bei den Holland-Toren. Da war die Sympathien klar verteilt gestern.
Ja, ich glaube, das liegt schon ein bisschen daran, erstens an der spanischen Dominanz der letzten Jahre und dann ist halt schon so, dass, glaube ich, die große Unsympathie gegenüber den Holländern, die ist nicht mehr da. Das war ja schon, also die aus vergangenen Jahren, die war, glaube ich, schon auch so ein bisschen an Personen wie Rijkaard und so festzumachen und hat sich daran aufgebaut, an diesen Geschichten auch so mit Völler, diese Spuckerei 90, was da halt alles so aufkam. Und da war natürlich auch Holland die große primäre Konkurrenz und das waren sie die letzten Jahre nicht mehr so wirklich. Das können sie jetzt natürlich wieder sein, aber bei der WM 2010 waren sie es zwar von der Leistung her, aber da gab es kein direktes Duell. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen hinüber, diese Riesenkonkurrenz, so diese gegen Holland, das
ist, bis zum nächsten Duell, wo Holland dann vielleicht wieder knapp gewinnen sollte gegen Deutschland.
Ja,
bis dahin bleibt das wohl entspannt.
Nicht auszuschließen, dass es schnell wieder kommt.
Genau.
Ich dachte schon, dass einer von euch sagt, wir hätten das unter anderem Louis van Gaal und Arjen Robben zu verdanken, die ja in der Bundesliga tätig sind oder waren.
Nur wegen der Bundesliga natürlich.
Ja, ja. Nein, aber ja, Van Gaal, ich habe es gestern schon gefragt, ich will echt nicht wissen, wie dick jetzt, also heute seine Eier sind. Ne?
Das war eigentlich mein erster Gedanke gestern. Die breite Brust, mit der Holland jetzt durch das Turnier geht, ist ziemlich ekelhaft, glaube ich, für alles, was da kommt. Weil die gehen jetzt in jedes Spiel rein und sagen, was wollten ihr überhaupt? Wir haben Spanien niedergemacht. Ja.
Ja. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt.
Aber mal ganz was anderes, Jungs. Wir haben ja zumindest in Ausschnitten das gesehen, was Chile gestern so abgeliefert hat. Es war der Gegner natürlich Australien, aber.
Genau, das war auch in der Gruppe. Das habe ich ganz geguckt, ja.
Was die Dynamik und die Spielweise angeht und so, da können die Spanier auch Probleme mitbekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch Chile ist ein Team, das schön den Gegner auf den Füßen steht und keine Zeit irgendwie im Mittelfeld lässt, sich zu entfalten. Und darauf spekuliert ja Spanien immer, dass sich die Gegner hinten reinstellen und die in Ruhe den Ball hin und her schieben können und irgendwann dann einer mit einem Steilpass dann vorm Torwart steht. Und das wird gegen Chile auch nicht so einfach möglich sein. Ich habe das Spiel gestern nur die erste Halbzeit größtenteils gesehen. Vielleicht kann der Janschen noch erzählen, wie taktisch aufgestellt waren.
Also das war wie üblich, drei Mann hinten und der Rest gefühlt eigentlich nur im Mittelfeld bei Chile. unglaublich intensiv begonnen, hast du ja auch schon gesehen. Aber dann eigentlich, je länger das Spiel gedauert hat, muss ich sagen, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte gab es einige Möglichkeiten auch für Australien, da den Ausgleich zu machen. So ein bisschen hatte das so etwas von, ja, wir führen gleich 2-0 und das sah ja schon nach einem Klassenunterschied aus am Anfang. Wir führen 2-0, jetzt einfach mal locker angehen, das Ganze, als ob man dann einfach es nicht mehr schafft, dann eben wieder in Tritt zu kommen, ja. Mhm. Dieses berühmte Schalter umlegen, Hebel umlegen, 3 Euro ins Phrasenschwein. Das hat da stellenweise echt nicht geklappt. Und die Australier, ich meine, gut, die konnten jetzt ehrlich gesagt nicht so viel außer den langen Ball auf Cahill spielen. Aber gegen die kurzen, bei Chile hinten, hat das ja einmal gereicht. Also da muss Chile noch, glaube ich, ein bisschen mehr investieren und schauen, dass sie, also gegen die Großen dürfen sich eben sowas eben nicht erlauben. Aber da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen in das Team und ja, und ich hoffe natürlich insbesondere auf Vidal. Ich bin ja ganz schlimmer Vidal-Fanboy, auch wenn mich alle dafür hassen.
Wie fit war er denn gestern?
Sehr, sehr unauffällig, also kaum zu sehen, auch in den Duellen. Also ich habe natürlich versucht, den ein bisschen auszugucken. Wurde dann ausgewechselt, glaube ich, in der zweiten Hälfte, relativ früh, 60. oder so. Ja, wirkte danach so ein bisschen unleidig. Ja, weiß jetzt nicht, weswegen, ob es jetzt generell das Knie war oder einfach nur eben Positionswechsel. Müssen wir auch abwarten. Also ich glaube, das nächste Spiel gibt da, also der nächste Spieltag in der Gruppe gibt da natürlich jede Menge Antworten auf viele Fragen.
Wer muss zuerst gegen Chile ran, Holland oder Spanien? Es ist Chile am Mittwoch, 21 Uhr, Spanien gegen Chile. Ja. Okay. Also es ist ja fast schon ein Endspiel für Spanien sozusagen, wenn man das ein bisschen überspitzt formulieren will.
Ja, ist natürlich immer, genau, ist natürlich tatsächlich sehr überspitzt, aber wenn das schief geht, dann gute Nacht. Mhm. Weil nach gestern konnte man ja wirklich sagen, Spanien, okay, jetzt so wie es aussieht, ich meine, die Gruppe ist natürlich schon mit Chile relativ stark, aber ist jetzt schlimm, so gegen die Niederlande zu verlieren, aber im Grunde dann gehen sie halt als Gruppenzweiter in die Achtelfinals, aber wenn das natürlich gegen Chile schief geht, dann...
Sie haben ja auch gegen die Schweiz verloren, ne? Vor 4 Jahren im ersten Spiel, also... Muss man ja auch sagen.
Interessant finde ich ja, viel interessanter finde ich eigentlich noch die Begegnung Niederlande-Chile, weil das halt zwei ähnlich agierende Mannschaften sind und da bin ich sehr gespannt, wie die Holländer sich da verhalten. Und wie es da rausgeht. Aber letztendlich, also jetzt haben wir mit Holland die erste große Mannschaft im Turnier mit Dreierkette gesehen. Wir haben ja im Kontext von Guardiola, FC Bayern, schon, ist ja viel spekuliert worden schon in der letzten Saison, ob Pep irgendwann dauerhaft mit der Dreierkette aufwartet oder zumindest in, vielleicht nicht in jedem Spiel, aber in einer größeren Anzahl Spielen. Ist es schon der erste Trend, der sich abzeichnet? Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, um den Trend festzustellen, aber das ist zumindest die Vermutung, könnte man anstellen,
ja,
oder?
Ja, also ich glaube, da müssen wir echt nochmal abwarten, ob wir das noch öfter sehen, auch noch von anderen Mannschaften. Ich meine, der Großteil spielt ja noch, hat also den ersten Spieltag noch vor sich. Einfach mal schauen, aber ich bin da immer interessiert eigentlich an so an dieser stetigen Veränderung. Ich meine,
definitiv.
Ja, früher waren es ja 2 Stürmer, jetzt ist nur noch einer und gefühlt, ja, also wollen ja alle ins Mittelfeld, also immer mehr Beine ins Mittelfeld stellen. Ja, wenn das so weitergeht, dann ja, also freue ich mich einfach mal enorm so auf die Bundesliga-Saison, aber
definitiv, ja.
Der Fußball im Wandel.
Ja, stetig.
Ich weiß noch, damals war das ja, du hast ja schon erwähnt, mit 2 Stürmern eigentlich die Standardaufstellung, entweder Raute oder flache 4 im Mittelfeld.
Ja.
Das erste Mal, wo das halt bewusst geändert wurde, war tatsächlich Deutschland gegen Portugal, EM 2008, das Achtelfinale, wo dann 4-2-3-1 von Löw erstmals quasi in Deutschland integriert wurde, mit nur Klose vorne und 2 Sechsern, 3 Offensiven. Und kurz danach hat das ja dann irgendwie auch Gott und die Welt dann gespielt, dieses 4-2-3-1.
Also mittlerweile... Mit der Viererkette war es ähnlich.
Ja.
Das ist halt schon ein bisschen länger her, aber
ja.
Mit der Viererkette war es, glaube ich, die WM 98, EM 2000 so um den Dreh, oder?
Ja, könnte ich auch.
Es gibt immer so einen Vorreiter und die anderen sehen sich das dann an, denken, oh, guck mal, das funktioniert ja ganz gut, dann machen wir das auch mal. Und vielleicht war das ja gestern der Fall, bei der Dreierkette mit Van Gaal auf großer Bühne. Mhm. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Ja, was bleibt noch? Genau, Mexiko, Kamerun, die haben ja auch gespielt. Das war das erste Spiel um 18 Uhr, hat da stattgefunden.
Definitiv eins, worüber wir reden sollten, ja.
Ja, also sportlich, okay, möchte ich einfach mal einleiten, dass mich Kamerun enorm enttäuscht hat. Also gerade nach dem Auftritt gegen Deutschland war das jetzt viel, viel schlechter, was die gezeigt haben. Also rein offensiv war da kaum irgendwas zu sehen, fand ich. Und ja, die Verteidigung, die war ja, naja, keine Ahnung, die war nicht mal oldschool, also ohne Pressing, einfach so die Leute, die Mexikaner kommen lassen. Das war halt no school, ne? Das war so, naja, mal schauen, was passiert. Also jegliche Dynamik und jegliches Anlaufen hat mir da gefehlt. Aber ja, egal, Frank, die wir müssen leider, glaube ich, auch und vor allen Dingen bei dem Spiel über die Schiedsrichterleistung reden.
Ja, richtig. Es gab zwei Tore von Sanchez?
Dos Santos.
Dos Santos, genau. Die nicht gegeben wurden.
Wahnsinn, ja.
Aus unterschiedlichen Gründen. Beim ersten Tor war es eine angebliche Abseitsstellung. Gut, da kann man jetzt wieder darüber diskutieren. Es war eine sehr, sehr knappe Geschichte. Eine Abseitsfehlentscheidung, wie sie in der Bundesliga jeden Spieltag, glaube ich, 2-3 Mal vorkommt. Mhm. Ist jetzt mal bei Weitem nicht sensationell insgesamt. Im Kontext natürlich zweites WM-Spiel, nicht die erste krasse Fehlentscheidung, also nicht die erste Fehlentscheidung und vor allem nicht die erste mit spielentscheidende oder zumindest in dem Fall torentscheidende. Genau,
zum Tor geführt. Bitte.
Genau, also der Ball war definitiv drin, ja, und wurde wieder abgepfiffen, war gleiche Höhe. Und beim zweiten Tor war es auch eine angebliche Abseitsstellung, auch zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu entscheiden, weil der Ball eben von dem gegnerischen Spieler verlängert wurde und nicht vom eigenen, war es eben eigentlich kein Abseits. Und es war ein Kopfballtor, glaube ich, dann nach einer Ecke. Und das, was ich aber eigentlich in dem Kontext dann finde, einfach mal wieder diskussionswürdig empfinde, ist diese Geschichte mit, muss ein Schiedsrichter solche Entscheidungen fällen oder heißt es dann, muss man einfach sagen, okay, wenn er sich nicht sicher ist und also in dem Kontext eigentlich kaum sein kann, weil zeigt ja auch der Fakt, wie es letztendlich dann sich dargestellt hat, muss er dann nicht einfach nicht pfeifen?
Micha?
Also bei den Szenen, bei den beiden Szenen, die von dir angesprochen waren, war es ja beides mal quasi der Linienrichter, der die entscheidenden.
Okay, der Assistent nicht winken, genau. Im, also pfeifen im übertragenen Sinne.
Was sehr interessant war, habe ich kurz nebenbei in der Halbzeitpause, glaube ich, mitgekriegt, dass der Urs Meier, glaube ich, der Schiedsrichter-Experte vom ZDF, hat beim zweiten Tor zum Beispiel gesagt, ja, es war abseits, das muss der Linienrichter signalisieren und dann müsste eigentlich die Kommunikation mit dem Hauptschiedsrichter stattfinden, der dann aber sagt, der Ball kam aber nicht von Mexikaner, sondern von einem Gegner. Mhm. Und dementsprechend wäre das Abseits dann aufgehoben, weil es ja dann ein reguläres Tor dann gewesen wäre. Ja. Und anscheinend hat der Hauptschiedsrichter in diesem Fall nicht gesehen, dass der Ball nicht von einem Mexikaner kam. Und das müsste man bei einem Eckball eigentlich schon, da müsste man rechnen, dass eine Verlängerung kommt, die halt nicht von einem angreifenden Team, sondern von einem verteidigenden Team vielleicht,
vor allem in zentraler Position direkt vor dem Tor, wo man eigentlich sagen müsste, da muss der Schiedsrichter den Fokus seiner Aufmerksamkeit darauf richten, was da so vor dem Tor passiert bei der Ecke.
Ja. Der Schiedsrichter war Kolumbianer? Wilmar Alexander Roldán Pérez. Ja, okay. Kolumbianer.
Ich glaube, es gab sogar noch eine weitere sehr strittige Entscheidung, die habe ich allerdings nicht mehr so auf dem Schirm, die habe ich nämlich nicht mitbekommen. Ich meine, da ging es um eine gelbe Karte oder um eine vermeintliche rote Karte. Es war auf jeden Fall nochmal ein großer Aufreger, ich glaube sogar in der ersten Halbzeit. Ich habe es leider gerade nicht vor mir. Und ist natürlich, also insgesamt muss man sagen, sind die Mexikaner um 2 Tore gebracht worden, glücklicherweise.
Aber sie haben nicht aufgesteckt. Das war
ja, genau, definitiv, also muss man ihn hoch anrechnen. Glücklicherweise ist das Spiel für Mexiko ausgegangen, muss man eigentlich so aus Fairness-Sicht sagen. Wenn es unentschieden ausgegangen wäre, meine Kameruner, dass die Kameruner ein Tor fertigbringen, war fast ausgeschlossen. Es gab zwei, drei Situationen, wo es vielleicht hätte passieren können, aber.
Kurz vor Schluss dann nochmal.
Ja, es gab so eine Freistoßsituation, auch die relativ knapp war. Aber ansonsten, wenn es unentschieden ausgegangen wäre, das wäre schon ein Skandal gewesen eigentlich, weil zwei Tore schießen und sie nicht bekommen, ist schon sehr bitter.
Ja, da kann sich auch das Schiedsrichterteam, glaube ich, ganz glücklich schätzen, dass trotzdem Mexiko noch gewonnen hat. Weil ich glaube, sonst wäre das Medienecho auch wieder extrem gewesen. Jetzt hält sich das ja so ein bisschen in Grenzen, finde ich. Man kriegt zwar mit, dass da Fehlentscheidungen passiert sind, aber es ist nicht dieser große Aufschrei, der jetzt bei Brasilien-Spiel mit dem Elfmeter von Fred irgendwie
Ja gut, weil Brasilien hat natürlich dadurch, ja, also Brasilien hat natürlich dadurch, sage ich mal, seinen Sieg eingeläutet und und noch dazu kam ja da nicht nur die Fehlentscheidung, sondern auch noch die Tatsache, was man eigentlich fast noch ein bisschen voranstellen muss oder zumindest auf gleiche Höhe, dass Fred da ein Theater abgezogen hat, das nicht berechtigt war. Die Frage, die sich mir da stellt in dem Zusammenhang, Schiedsrichter aus Japan, aus Kolumbien, die vielleicht nicht auf dem Niveau pfeifen wie jetzt in Europa oder in hauptsächlich in Europa das ganze Jahr und vielleicht daher fehleranfälliger sind, müssen wir damit einfach leben, sagen, okay, WM ist halt nicht nur höchstes Niveau, sondern da sind halt auch mal teilnehmende Mannschaften dabei, die nicht auf dem höchsten Niveau spielen und eben halt auch teilnehmende Schiedsrichter, die dann auf dem höchsten Niveau pfeifen. Müssen wir damit leben oder ist das etwas, was geändert werden muss?
Ja, der Ruf nach professionellen Schiedsrichtern ist ja ständig präsent, wenn Fehlentscheidungen aktuell durch die Medien geistern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die FIFA sagt, wenn das Turnier jetzt vielleicht so weitergeht, sagen wir, die WM jetzt mit noch mehr Fehlentscheidungen und noch mehr Schiedsrichterleistungen von eher unbekannteren Schiedsrichtern, dass sie dann wirklich sagen, wir wollen jetzt nur noch die Besten der Besten und nicht nur aus jedem Kontinent, mindestens, keine Ahnung, wie viele da immer dabei sind. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil wenn da wirklich der Druck da so massiv wird, wenn krasse Fehlentscheidungen an der Tagesordnung sind, dass die dann auch irgendwo reagieren müssen. Das bleibt halt abzuwarten, wie das weitere Turnier halt läuft, finde ich.
Naja, andererseits könnte man ja auch sich fragen, seit wann hat sich die FIFA um die Meinungen der Menschen außerhalb gekümmert? Aber ich will jetzt da jetzt nicht zu polemisch werden. Gut, was gibt's heute zu sehen bei euch? Auf dem Plan stehen um 18 Uhr Kolumbien, Griechenland.
Großer Tag heute mit 4 Spielen, ja.
Ja, genau, Kolumbien, Griechenland und in der
Gruppe Uruguay, Costa Rica.
Uruguay, Costa Rica um 9, das ist die andere Gruppe. Um 0 England, Italien und um 3 Uhr nachts Holla, Elfenbeinküste, Japan, nur für die ganz Harten. Wer guckt was, Frank?
Ich werde wohl ab 18 Uhr dabei sein und vermute, ich werde mir die ersten beiden im Sekundärmodus angucken. Das heißt, ich werde am Rechner sitzen oder andere Dinge tun und werde es nebenbei laufen haben. Mhm. England, Italien ist definitiv natürlich ein Muss meines Erachtens. Das wird eines der wenigen 0-Uhr-Spiele sein in diesem Turnier, die ich wirklich mit größter Aufmerksamkeit verfolge.
Ja, da bin ich sehr gespannt auf Italien.
Auf beide eigentlich.
Auf England eigentlich, Quatsch, ich wollte England sagen, Entschuldigung.
Okay, ich bin auf beide eigentlich sehr gespannt. Ja. Also für mich sind beide so ein bisschen noch unklar, was da kommt. Ja gut, England noch mehr, das stimmt.
Ja, also jede Menge junge Spieler mitgenommen. Hodgson, also da wird wirklich für mich eine Wundertüte, was da so rauskommt.
Das erste Spiel wird Aufschluss bringen.
Ja?
Genau, also ich werde es ähnlich wie der Frank machen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie meine Abendplanung bisher so aussieht, aber wenn, dann werde ich die ersten beiden Spiele auch eher im iPad-Modus laufen lassen. Genau, und ab England, Italien dann vor den Fernseher mich platzieren. Und natürlich auf jeden Fall, da freue ich mich schon seit Wochen drauf, Elfenbeinküste, Japan, 3 Uhr nachts. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Da gibt es auch schon einige Mitstreiter auf Twitter, die sich das auch antun. Also, die ganz harten.
Bist du schon in einer Facebook-Gruppe?
In der Facebook-Gruppe bin ich nicht. Aber da habe ich echt Bock drauf. Also eher zum einen, weil ich halt Japan sehr spannend finde. Auch spätestens, nachdem ich den Abschnitt im Spielverlagerung WM-Vorschauheft über sie gelesen habe,
ja,
dass die taktisch und technisch wohl ganz, ganz vorne mit dabei spielen momentan. Da bin ich sehr gespannt. Und weil es einfach um 3 Uhr nachts ein WM-Spiel ist, Elfenbein ist Japan. Das ist, da muss man dabei sein. Das hilft gar nichts.
Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie sich da zum Beispiel hier alte Bekannte Kagawa, der sich präsentiert nach einem mehr als durchwachsenen Jahr bei Manchester. Und dann gibt's ja noch hier Herrn Okazaki, der ja für Mainz eine relativ gute Saison hatte. Und mal sehen, wie der sich so schlägt mit seinen Landsleuten.
Elfenbeinküsse mit Drogba?
Boah, ich glaube, wenn eine Mannschaft überaltert ist, dann ist es Elfenbeinküste. Also klar, Drogba ist jetzt das billigste Beispiel dafür, aber ich glaube, deren Zeiten sind wirklich schon lange vorbei. Also da erwarte ich gar nichts, wie eigentlich generell von allen afrikanischen Mannschaften.
Sprechen wir in allzu alten Tönen von Drogba, der ist jünger als wir, Jelchen.
Ja, für einen Fußballer.
Ach so, okay. Natürlich.
Immer natürlich noch ein großer Kicker jetzt. Keine
Gerüchte. Ja, natürlich.
Du weißt schon.
Ja, wir erinnern uns.
Ja, genau, Uruguay, da bleibt dir, glaube ich, nur zu erwähnen, dass dass Suarez wohl nicht spielen kann, also noch nicht spielen kann.
Okay.
Bin ich mal sehr gespannt, ob wir den überhaupt sehen oder ob der nicht einfach für die gesamte Vorrunde ausfällt. Da liegen wohl alle Hoffnungen jetzt hier auf Cavani, den sympathischen jungen Mann von Paris Saint-Germain. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber hier, andere Frage. Kennt jemand von euch irgendeinen Spieler von Costa Rica? Nee, genau. Ich nehme mich auch nicht.
Nee, tatsächlich kann ich mich an keinen von 2006 mehr erinnern.
Ja,
das stimmt.
Also wirklich, das ist wirklich so die weiße Stelle auf der Fußballlandkarte, habe ich so gemerkt bei mir.
Ich glaube, Honduras kenne ich auch niemanden.
Stimmt, ja.
Die Quote von 6 Siegen, 2 Unentschieden für Uruguay bei insgesamt 8 Spielen ist auch ziemlich erschlagend.
Oh ja.
Aber Costa Rica gibt's tatsächlich, auch wenn ich die Liste hier auf der FIFA-Website so durchgucke, keinen, der mir tatsächlich ein Begriff ist, glaube ich.
Ja, ne, sag ich.
Ach, Junior Diaz, klar, Linksverteidiger von Mainz, der spielt dort auch, oder?
Ja.
Junior Diaz.
Mit der 15.
Dann kenne ich den, ja. Ich kenne einen Costa Rica-Spieler.
Sehr der schön. Ist Linksverteidiger bei Mainz, ernsthaft?
Ja, der ist Linksverteidiger bei Mainz.
Okay.
Da siehst du mal, Frank, wie wenig wir Mainz gucken.
Ja, ich wohne in Mainz, das ist dann kommt man nicht drum rum.
Natürlich.
Okay.
Gut. Dann vielen Dank für heute. Ich bedanke mich natürlich einerseits bei Frank Helmschrott.
Gerne, bitte, danke.
Vielen Dank, gerne wieder. Und natürlich auch bei Michael Wojcik.
Ja, kein Problem, danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer und bis morgen. Tschüss.
Ciao.
Ciao.